Deutschlandfunk, Systemfragen.
Landei oder Großstadtkind? Es ist eine ganz grundsätzliche und auch individuelle Frage, wo wir gerne wohnen und leben wollen. Und das kann sich im Laufe eines Lebens natürlich auch ändern. Zuletzt war viel von der neuen Landlust und dem Stadtfrust die Rede, befeuert von jüngsten Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Das sagt, die Städte mussten gerade tatsächlich den stärksten Bevölkerungsverlust seit 1994 verbuchen. Heißt das, von sterbenden Dörfern brauchen wir nicht mehr reden? Welche Motive haben Menschen, die abwandern? Was beeinflusst unsere Wohnpräferenz? Und wird die Provinz jetzt nach Corona tatsächlich der Stadt den Rang ablaufen? Antworten soll es in dieser Ausgabe der Systemfragen geben. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen.
Man muss auch die Möglichkeit haben, mal nicht so viele Leute um sich herum zu haben. Das genießt man wahrscheinlich wieder auf dem Dorf. Einen Garten zu haben, da machen zu können, was man will. Und in der Stadt muss man sich das mit Leuten dann doch in Parks und so weiter teilen. Das ist schon interessant, das so zu beobachten. Man muss nur Rückzugsmöglichkeiten haben.
Das sagt eine Lehrerin, 59 Jahre alt. Sie wohnt in einem Eigenheim auf dem Land. Die Aussage stammt vom Thünen-Institut. Das hat in einer repräsentativen Befragung bundesweit die Wanderbewegungen in Deutschland seit 2005 untersucht. Geleitet hat das Forschungsteam die Soziologin Annette Steinführer. Ich grüße Sie.
Hallo Frau Gebert, ich grüße Sie auch.
Da sind wir schon mittendrin sozusagen in den Argumenten, die für das Leben auf dem Land sprechen, aber nochmal grundsätzlicher. Gerade entscheiden sich wieder mehr Menschen für den Umzug von der Stadt aufs Land als andersrum.
Das ist richtig, wobei dieses gerade immer sehr gerne auf das magische Jahr 2020 und den Beginn der Corona-Pandemie auch in Deutschland zurückgeführt wird. Und da haben wir, und das heißt also nicht nur ich und das Thünen-Institut, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund, da sehr deutlich herausgearbeitet, nein, diese Wende in der Binnenwanderung, muss man auch deutlich sagen, die gibt es schon viel länger.
Rückzug haben wir gerade gehört und Platz, das sind zwei Argumente pro Land. Bei den Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt im Moment ist es aber wahrscheinlich eher der bezahlbare Wohnraum, der das Land attraktiv macht. Oder was sind die Argumente?
Das ist ganz wichtig. Es gibt nie nur diesen einen Grund, weshalb ich umziehe. Und es gibt auch nie nur dieses eine Ereignis. Jeder von uns, die schon mal umgezogen sind, weiß natürlich, wie aufwendig das ist, wie teuer das ist. Also die Kostenargumente sind immer auf Platz 1. Die Gründe für diese Entscheidung, dass ich aufs Land ziehe, sind auch im Grunde genommen seit Jahrzehnten stabil. Diese Vorstellung von Grün, von Zugang zu Natur, von mehr Fläche, von einer Gartennutzung und nicht zu vergessen tatsächlich diese Vorstellung, ich muss in einem Eigenheim leben oder ich muss in etwas Eigenem leben für die Altersvorsorge oder auch, weil es meinem sozialen Status entspricht oder weil ich so groß geworden bin. Das war auch vielleicht so, für mich persönlich war das eine der größten Überraschungen.
Wir können noch mal einen Ihrer Probanden hören, den Sie interviewt haben, einen 33-jährigen Ingenieur, der im Moment noch in der Stadt lebt.
Obwohl ich zugeben muss, ich würde gerne in ein Haus ziehen, vielleicht auch so der klassisch deutsche Traum, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn man Kinder haben will, ist das, glaube ich, so.
Ja, und da schließt sich die Frage an, lassen sich denn klare Gruppen ausmachen? Sind es vor allem die Familien, die gehen?
Es sind die Familien, das sind auch die Zielgruppen, die angesprochen werden. Es ist sehr häufig von jungen Familien die Rede. Es gibt aber auch Paare, die diese Entscheidung treffen. Das ist sehr breit, aber sicherlich ist sozusagen auch die Zielgruppe, die von Werbung angesprochen wird, die von Finanzierungsinstrumenten angesprochen wird. Natürlich ist jede Wohnbiografie ganz einzigartig so. Aber wir haben trotzdem, und auch das gilt im Grunde genommen seit Jahrzehnten, haben wir so ganz klare Muster, ne, dass wir sagen, ich ziehe aus dem Elternhaus aus, dann passiert etwas. Ich gründe eine Familie, die Familie erweitert sich, die Kinder ziehen aus und so weiter und so fort. Natürlich gilt das nicht für jeden und für jede, weil nicht jeder Mensch eine Familie gründet. Und bei allem gesellschaftlichen Wandel in den letzten Jahrzehnten ist das relativ stabil.
Das ist aber doch auch eine Frage des Einkommens, der finanziellen Möglichkeiten.
Absolut. Aber gerade deshalb sind eben auch ländliche Räume in den letzten Jahren als Ausweichregionen entdeckt worden, weil man eben dort für weniger Geld sehr häufig mehr Platz bekam beziehungsweise überhaupt diesen Traum vom Eigenheim realisieren konnte. Und insofern haben das viele Menschen auch mit mittleren und nicht so hohen Einkommen anders treffen können.
Und heißt Land dann wirklich abgeschieden und entlegen oder geht es doch eher ins Umland von Großstädten, in die sogenannten Speckgürtel?
Es ist beides. Also entsteht immer wieder aufs Neue die Frage, was ist denn eigentlich Land? Und da gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Aber wenn wir genau hinschauen, dann ist es zunächst der erste Speckgürtel. In manchen Regionen ist aber auch dieser schon seit vielen Jahren kaum zugänglich, weil bewohnt. Also zum Beispiel aus Hamburg und aus München wissen wir schon seit vielen Jahren, dass es da eher der zweite Ring ist. Und dann wird sozusagen ja Land auch urbanisiert. Und das ist interessant. Das ist zurzeit eine Bewegung, die wir sehr stark im Berliner Umland sehen. Berlin hat über Jahrzehnte da so ein bisschen hinterhergehinkt. Und jetzt merkt man aber tatsächlich, wie sich dieses Umland, dieser Speckgürtel auch erweitert.
Aber von der Flucht, wie ja häufig die Rede ist, gerne in der medialen Darstellung, wollen Sie nicht sprechen. Warum?
Das ist lustig. Über Jahre habe ich gegen den Begriff der Landflucht angekämpft. Ich hatte noch kurz vor Corona, wirklich im März 2020, hatte ich eine Anfrage von einer Journalistin zu dem Thema. Und jetzt höre ich seit 2 Jahren zunehmend den Begriff der Stadtflucht. Manchmal schmunzle ich, also mittlerweile ärgere ich mich nicht mehr drüber, sondern ich bin da relativ nüchtern. Flucht hat immer etwas Abruptes, über Nacht aufbrechen, ganz schnell alles zusammenraffen. Und das ist es nicht. Also dafür sind einfach Wohnstandortentscheidungen viel zu durchdacht und auch viel zu abhängig von anderen. Also ich treffe ja in der Regel diese Entscheidung nicht alleine, sondern ich treffe sie mit meinem Partner, ich treffe sie mit meiner Tochter, ich treffe sie mit Freunden, mit Eltern. Und deswegen bin ich kein Fan von diesem Fluchtbegriff. Zumal er dramatisiert eben auch etwas. Und wir haben in der Regel unterschiedliche Bewegungen parallel. Also auch heute zieht ja nicht jeder aufs Land und es will auch nicht jeder aufs Land. So, das muss man auch sehen.
Aber bevor die jüngste Entwicklung Richtung Land einsetzte, haben wir in Deutschland, besonders nach der Wiedervereinigung in den 1990er Jahren, über das Gegenteil diskutiert. Da war vielfach von der großen Landflucht die Rede, also von menschenleeren Regionen, besonders im Osten der Republik. Leerstehende Häuser, heruntergekommene Infrastruktur und Dörfer, denen die Jungen fehlen, weil die gen Westen in die Großstädte ziehen. Mal ein Beispiel: Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 400.000 Menschen, vor allem gut ausgebildete Frauen, sind seit der Wende tatsächlich weggegangen. Bis heute ist einer der am dünnsten besiedelten Landkreise Deutschlands der Landkreis Mecklenburger Seenplatte. 47 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer. Trotzdem gibt es natürlich Menschen, die geblieben sind, gegen jeden Trend, darunter auch viele Frauen. Warum sind sie geblieben? Wie sieht ihr Lebensalltag heute aus? Das hat die Rostocker Sozialwissenschaftlerin Melanie Rühmling genauer erforscht. Katja Bülow hat sie für uns getroffen.
Wenn Melanie Rühmling in den Medien Berichte über die sogenannte Landflucht verfolgt, dann ärgert sie sich immer wieder. Es gäbe da ein seltsames Ungleichgewicht, sagt sie.
Wir wissen total viel über Leute, die gehen, wohin die gehen, was die da machen. Und es gibt so einen ziemlichen Fokus auf Abwanderung. Wow, die Jugendlichen gehen alle. Wie können wir denn das Humankapital halten? Braindrain, die Frauen gehen alle nach der Wende. Was machen wir denn in den kleinen Dörfern? Aber total unsichtbar waren eben die, die geblieben sind.
Und nicht nur das. Die Gebliebenen werden oft abgewertet, als unbeweglich, rückständig, zurückgeblieben eben. Für ihre Doktorarbeit, die in diesem Jahr als Buch veröffentlicht wurde, ist die Sozialwissenschaftlerin in die Dörfer Mecklenburg-Vorpommerns gefahren. Sie hat Frauen im mittleren Alter befragt, warum sie dort leben, was für Biografien dahinter stecken, wie ihre Lebenssituation aussieht, abseits der gängigen Klischees.
16 Interviews sind in die Dissertation geflossen und ich habe tatsächlich viel mehr Gespräche geführt. Also ich bin ja immer wieder zurück ins Feld, also immer wieder in Dörfer gefahren, um so Ergebnisse im Gespräch vorzustellen. Also ich habe das nicht so konkret gefragt, aber ich bin dann schon mit der Intention, ja, welche Rolle spielt denn eigentlich das Eigenheim? Und bin zurück ins Dorf gefahren und mit den Leuten gesprochen.
Und am Ende wurde immer klarer, die Entscheidung zu bleiben oder zu gehen hängt nicht an 2, 3 Faktoren. Sie ist viel komplexer. Familiengeschichte spielt dabei eine große Rolle, soziale Netzwerke.
Also das Bleiben in ländlichen Räumen ist eben keine Einzelentscheidung. Es ist relevant, wie der Partner, Partnerin vor Ort ist, was die Kinder für ein soziales Netzwerk haben, intergenerationale Solidarität, welche Rolle spielen meine Eltern.
Das Bleiben sei dabei meist kein passives Verharren, sondern eine aktive Entscheidung. So wie bei Angelika Lübke, einer der befragten Frauen. Eine alte Kopfsteinpflasterstraße führt zu ihrem Haus in der 500-Seelen-Gemeinde Siggelkow, gut 50 Kilometer südöstlich von Schwerin. Wer zum ersten Mal zu Besuch kommt, der stutzt. Der Name Lübke steht gleich an 4 benachbarten Gartenpforten.
Mein Erstgeborener, der baut gerade ein Haus. Der Zweitgeborene wohnt 2 Häuser weiter. Und mein Ex-Mann wohnt hinten auf dem Hof, auch in dieser Straße.
Sie selber hat sich mit ihrer Frau im ehemaligen Pfarrhaus niedergelassen. Jeans, Trainingsjacke, grauer Kurzhaarschopf. Die 63-Jährige hakt gerade den Hof und will gleich noch ein Stück Weg pflastern.
Das macht mir Spaß. Das ist so auch der Ausgleich zur Arbeit. So entspannen und ein bisschen wühlen.
Die Agraringenieurin arbeitet heute in der Mitmachzentrale des Landkreises, kümmert sich dort um Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind. Ihren Job in der Landwirtschaft hat sie nach der Wende verloren, hangelte sich anfangs von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur nächsten. Umziehen kam für sie trotzdem nicht in Frage.
Und ich will hier auch nie wieder weg. Der schönste Platz auf der Erde für mich.
Während sich 2 ihrer Söhne früh für das Landleben entschieden und jetzt mit ihren eigenen Familien nebenan wohnen, hat der 3. eine Stelle in Hannover bekommen. Eine jener gut bezahlten Stellen, wie sie in seiner Heimat kaum zu finden sind. Und Tochter Sophie, die sei ohnehin ein Großstadtmensch. Schon immer hat sie gesagt, dass sie nicht in Siggelkow verrotten wolle. Ihre Mutter zuckt entspannt die Schultern. Sie fühlt sich nicht zurückgeblieben.
Es liegt ja auch an jedem selber, wie man sich in so ein Dorfleben integriert. Und ich bin so ein lebensfroher Mensch. Und wenn ich hier durchs Dorf gehe, man kennt jeden, man sagt guten Tag. Man macht gemeinsame Freizeit, man trifft sich. Ich spiele Volleyball mit den Frauen. Wir fahren einmal im Jahr durch die Lande. Wir feiern hier ganz groß Frauentag. Wir haben den 1. Mai, wir haben einen schönen Sportplatz. Also hier ist eigentlich immer irgendwo was los.
Dass es keine Schule mehr gibt, dass der Ort ohne Auto kaum erreichbar ist. Die Frau, die hier 25 Jahre lang Bürgermeisterin war, im Landfrauenverein, bei der Feuerwehr und in etlichen Initiativen aktiv ist, sieht das ganz nüchtern.
Die Vorstellung, dass wir in jedem Dorf einen Arzt haben oder einen Laden, das ist utopisch. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das war zu der Zeit, da hatten wir sogar in jedem Dorf eine Schule. Wir hatten in Redlin eine Schule, aber das kriegt man nicht mehr hin. Aber das Leben im Dorf, das ist nicht abhängig von der Größe der Einwohner. Das ist abhängig von dem, was die Einwohner daraus machen. Das ist meine Meinung.
Wer das Dorf nur als einen Schlafplatz betrachtet und sich nicht engagiert, der könne eben auch nicht mehr als einen Schlafplatz erwarten. Bleiben oder gehen? Die Sozialwissenschaftlerin Melanie Rümling musste während der Arbeiten für ihre Studie feststellen, dass selbst diese beiden Begriffe nicht für jeden dasselbe bedeuten.
Ich dachte, okay, 1990 sind die, in den 90er Jahren sind die alle abgewandert nach der Wende. Ich möchte mit den Frauen sprechen, die diese Gelegenheit nicht als Anlass genommen haben zu gehen. Die eben schon immer in einem Ort wohnen, die eben so richtig geblieben sind. Und es hat sich herausgestellt im Laufe der Gespräche, dass sich Frauen auch als geblieben bezeichnen, wenn sie formal schon mal woanders gewohnt haben.
Entscheidend sei vielmehr, ob sie trotz des Wohnortwechsels über die Entfernung hinweg die Beziehung zu ihrem Dorf aufrechterhalten haben. Ob sie oft zu Besuch waren bei Freunden und Familie. Diejenigen, die dann bewusst wieder zurückkehren, weil es in ihre aktuelle Lebenssituation wieder hereinpasst, die seien mit all ihren Erfahrungen, ihren sozialen Netzwerken eine große Bereicherung für das Landleben. Auch die strikte Einteilung in Stadt und Land gehe an der Wirklichkeit der meisten ganz klar vorbei, so das Ergebnis der Befragung von Soziologin Rümling. Landleute haben immer auch Bezüge zur nächsten Stadt, fahren zur Arbeit und ins Kino. Und nicht zuletzt betrachten sie das Pendeln meist gar nicht als eine so große Last.
Das habe ich auch erst im Lauf gelernt, weil dieses Pendeln immer so als so ein Geist herumgezogen ist durch diese Landforschung. Aber tatsächlich gehört Pendeln zu ländlichen Lebensweisen hinzu. 1-2 Stunden, würde ich sagen, ist da total realistisch. Und interessant daran ist, dass auf diesen Wegen sich die Frauen organisieren. Also, wo ist mein Zahnarzt? Wo ist die Einkaufsmöglichkeit? An welcher Stelle kann ich noch ranfahren? Ich kann telefonieren im Auto.
Melanie Rümling hat nach ihrer Dissertation gemeinsam mit anderen ein Institut gegründet, um die regionale Sozialforschung weiter voranzutreiben. Immer wieder wird die Wissenschaftlerin seitdem von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen gefragt, was denn getan werden kann, um Menschen auf dem Lande zu halten. Ihr fällt dazu vieles ein, dass zum Beispiel Mietwohnungen nötig wären, um junge Menschen zu halten, die bleiben, aber trotzdem eigenständig leben wollen. Dass Orte der Begegnung geschaffen und nicht nur projektweise, sondern dauerhaft bespielt werden müssen. Und auch, dass die große Politik, die meist in Städten von Städtern gemacht wird, ihren Blick auf ländliche Räume schärfen müsse, in denen gerade in Mecklenburg-Vorpommern ein Großteil der Bevölkerung lebt. Letztlich hat ihre Arbeit an der Studie aber auch eines bewirkt.
Am liebsten würde ich sagen, seid mal ein bisschen lockerer. Denn wenn Sie sich vorher anstrengen, Jugendliche in ländlichen Räumen eine Perspektive zu geben, beziehungsweise die Räume möglichst attraktiv zu machen, finde ich es gar nicht so abwegig, dass sie wieder zurückkommen. Weil die Gründe sind eben Kinder, die geboren werden oder Eigenheim oder Natur auch. Das sind ja alles plausible und feste Gründe, wieder dann aufs Land zu ziehen.
Plausible Gründe fürs Landleben in der Reportage von Katja Bülow. Großstadt oder Provinz, wem gehört die Zukunft? Das ist die Überschrift dieser Systemfragen. Nach wie vor in der Sendung ist Annette Steinführer vom Thünen-Institut. Sie forscht zum Wanderungsverhalten in Deutschland und zu den Wohnortpräferenzen. Frau Steinführer, wir haben bereits besprochen, es gibt seit einiger Zeit und schon deutlich vor der Corona-Pandemie die Tendenz der Menschen rauszuziehen aus den Städten. Hat sich denn auch unser Bild vom Land verändert? Sind wir weg von den negativen Attributen, abgehängt, rückständig und so weiter?
Ich glaube, wir sind noch nicht ganz weg davon, aber auf jeden Fall hat sich das Bild vom Land, das Erzählen über das Land, das Narrativ, wie man heute so gerne sagt, das hat sich doch wirklich verändert. Manchmal kehrt es sich jetzt in das komplette Gegenteil um, dass man den Eindruck bekommt, jeder und jede möchte nun auf einmal aufs Dorf ziehen. Dem ist ja nicht so. Wir müssen ja auch unterscheiden, wo genau ziehen die Menschen denn hin? Also ist es denn das Umland? Sind es tatsächlich eher ländliche Räume, wo dann keine S-Bahn mehr hinfährt? Und da ist tatsächlich bemerkenswert, dass wir in den letzten Jahren auch in ländlichen Räumen, die wirklich weiter abliegen, dass auch diese Räume Einwohnerinnen und Einwohner gewinnen.
Zum Schluss des Beitrags eben gab es auch einige Vorschläge, wie Kommunen dafür sorgen können, um Menschen auf dem Land zu halten. Mietwohnungen wären nötig, hieß es da. Gleichzeitig haben wir vor einigen Tagen die Bundesbauministerin Clara Geiwitz gehört, die von viel Leerstand gerade auf dem Land gesprochen hat und die Menschen gebeten hat, doch aus den Städten dorthin zu gehen, wo bezahlbarer Wohnraum ist. Was stimmt denn jetzt? Brauchen wir mehr Mietwohnungen auf dem Land oder gibt's das?
Das ist regional in Deutschland sehr unterschiedlich. Also wir haben in Ostdeutschland eine ganz andere Wohnungsmarktstruktur, auch in den ländlichen Räumen als in Westdeutschland. Prinzipiell würde ich der Diagnose absolut zustimmen. Wohnraumangebote für andere Haushaltsformen als diese klassische Kernfamilie zu schaffen. Wir haben viele junge Menschen, die entweder gar nicht komplett weggehen oder die eben gern zurückkommen möchten und die aber dafür nicht die rechte Wohnform haben, weil sie eben nicht sofort einen Garten bewirtschaften wollen, geschweige denn sich ein Eigenheim leisten können. Also das in jedem Fall und auch alternative Wohnformen, also ne, nicht sozusagen dieses Eigenheim mit seiner ja auch sehr hierarchischen Zimmerstruktur, die da einfach in aller Regel gegeben ist. Und was den Leerstand betrifft, naja, rein statistisch kann ich das natürlich sagen, oh, da gibt es so viel Leerstand. Wenn man dann genauer hinschaut, ist das gar nicht so einfach. Das ist oft kein richtiger Leerstand, das sind Ferienwohnungen. Es sind oft die Kernbereiche der kleinen Städte mit einem alten Bestand, nicht selten auch Fachwerk in Deutschland. Und jetzt kann ich zwar sagen, das steht leer, aber es gibt nun mal auch viele Menschen, die so nicht wohnen wollen oder die das auch nicht erwerben wollen, weil sie einfach sagen, ich weiß nicht, welche Kosten sich in all diesen Balken am Ende des Tages verstecken. Und deswegen ist es für alle Beteiligten oft leichter, dass man in ein Eigenheim zieht. Und auch die Politik in vielen kleinen Gemeinden läuft ja in Richtung Neubaugebiete. Und das ist natürlich, wenn man sich die gesellschaftliche Diskussion um Klimaschutz, um Versiegelung von Fläche anschaut, ist das natürlich problematisch.
Die da geblieben sind, davon war die Rede, waren bislang wenig im Fokus der Forschung, haben wir gehört. Was sind denn so aus Ihrer Sicht noch weitere blinde Flecken in der Wissenschaft, wenn es um unsere Lebensverhältnisse Stadt-Land geht?
In der Forschung sagen wir seit vielen Jahren, dass es nicht den ländlichen Raum gibt, sondern dass man differenzieren muss. Und so trivial wie das klingt, ist es am Ende trotzdem wichtig, dass man ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen hat, Geschichten und Strukturen vor Ort. Und natürlich ist diese Dichotomie, die ich jetzt hier auch verwende von Stadt versus Land, die häufig ja eigentlich heißt Großstadt versus Dorf. Und all das, was dazwischen ist, so die Mittelstädte mit ihrem häufig sehr gut angebunden sein, außen vor lässt. Aber diese Stadt versus das Land ist einfach auch natürlich so eine starke kulturelle Prägung, die wir haben. Und das ist auch etwas, wir haben ja auch Interviews mit Gebliebenen geführt. Das war für uns ganz bemerkenswert, dass auch wenn wir das Thema Stadt gar nicht ansprechen, es kam in jedem Interview. In jedem Interview gab es das Gefühl, ich muss mein Bleiben auch rechtfertigen. Weil die Norm ist, man geht. Irgendwann im Leben muss man mal gegangen sein vom Dorf und entweder kommt man zurück oder aber man kommt nie zurück. Aber auch die, die immer geblieben sind, alle haben sich irgendwie zur Stadt geäußert. Also das ist schon ein ganz starker Bezugsrahmen.
Großstadt oder Provinz? Wem gehört die Zukunft? Das waren die Systemfragen heute. Vielen Dank an Annette Steinführer, Soziologin beim Thünen-Institut, und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.